Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen hier in der Adventgemeinde in Bogenhofen. Auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Wir wünschen euch von Herzen, dass ihr eine Erfahrung mit Gott heute machen könnt an diesem Morgen. Herzlich willkommen auch an unsere Gäste hier in der Gemeinde, die auch über den Auftritt der Gemeindeschule hier sind. Auch euch wünschen wir Gottes Segen beim Hören des Wortes Gottes. Liebe Geschwister, auch ihr seid herzlich willkommen. Wir haben heute einen Gottesdienst, der uns wieder zum Höhepunkt der Heiligen Schrift holt, zu Jesus Christus und seinem Leiden, seinem Sterben und seiner Auferstehung. Wir haben einen Abendmahlsgottesdienst. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, bitte schlagt mal mit mir das Matthäusevangelium auf, den Text, den Josef gerade gelesen hat. Matthäus Kapitel 26 ist einer dieser bekannten Texte von den Evangelienschreibern, wo dieser Höhepunkt aus dem Leben von Jesus erwähnt wird. Jesus nimmt das Brot, er bricht es, er gibt es seinen Jüngern. Er nimmt den Kelch, auch diesen gibt er seinen Jüngern. Sie nehmen daraus. Und dann singen sie noch das letzte Lied und sie verlassen dieses Obergemach. Meine Predigt heute hat den Titel »Wenn der Hahn in deinem Leben kräht« von Tiefpunkten und Neuanfängen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in einen Gottesdienst gehst. Du kommst am Samstagmorgen, manche von euch vielleicht auch am Sonntag, kommst in den Gottesdienst, hörst die Predigt, hörst das Wort, hörst all das, was gesagt wird, singst vielleicht auch noch das letzte Lied und gehst danach nach Hause. Das Postludium ist verklungen und was ist dann? Genau diesem Gedanken möchte ich heute nachgehen. Denn es ist eine Geschichte, über die man manchmal gar nicht so sehr redet. In Matthäus Evangelium Kapitel 26 wird genau das gesagt. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Sie sind im Gottesdienst, das Postludium ist verklungen, das letzte Lied ist gesungen worden und sie gehen hinaus. Und das, was dann kommt, ist das, was mich heute an diesem Morgen einfach bewegt. Es ist eine tragische Geschichte. Es ist eine Geschichte vom Stolpern und Scheitern der Menschen. Und es ist eine Geschichte von Neuanfängen. Ich möchte meine Predigt in zwei Teile unterteilen. Zwei Punkte. Der erste Punkt, das schwarze Loch in unserer Seele. Der zweite Gedanke, ein Lichtblick, der alles verändert. Zwei Punkte, das schwarze Loch in unserer Seele und ein Lichtblick, der alles verändert. Der erste Punkt, das schwarze Loch in unserer Seele. Ich möchte euch einladen, mal den Vers 31 zu lesen. Sie sind aus dem Gottesdienst raus, sie haben gesungen. Und Jesus spricht hier zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Bei allen Evangelienschreibern fällt auf, dass sie diese Zeit betonen. Es ist Nacht in dem Moment, wo Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern hält. Und dass es Nacht ist, ist nicht einfach nur eine Randnotiz der Evangelienschreiber, sondern sie spiegelt den inneren Zustand der Herzen der Jünger wider. Es ist Nacht im Herzen derer, die gerade im Gottesdienst waren. Und Jesus setzt nochmal einen drauf und sagt, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Und die Lutherbibel sagt halt, ihr werdet Ärgernis nehmen an mir. Aber das Griechische sagt es noch mal ein bisschen schöner. Skandalizo ist die Wortwurzel. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Ihr werdet alle schockiert sein in dieser Nacht. Im Englischen heißt es, you all will fall away. Was so viel bedeutet, ihr werdet alle von mir abfallen und ihr werdet alle den Schritt zur Sünde gehen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, alle haben ein Problem. Und du kannst in den Gottesdienst kommen. Und das Lied gesungen haben, das Abendmahl, was wir heute nehmen werden. Aber es kann sein, dass das Problem tief in unserem Herzen verwurzelt bleibt. Und Jesus spricht hier über seine Jünger, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren. Ich frage mich, wer bin ich, dass sie sagen, könnte ich nämlich aus von diesen alle. Es spricht mich genauso an. Alle werden wegfallen und werden den Schritt zur Sünde gehen. Alle werden vor Gott weglaufen und alle werden sich selber mehr lieben als Jesus. Aber nein, da kommt eine Stimme, Vers 33, eine heldenhafte Stimme von einem Vorzeigechrist. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Petrus nach dem Gottesdienst. Die anderen, ich niemals. Jesus setzt da noch einen drauf und sagt, du, weißt du was, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber Jesus ist felsenfest, dieser Petrus, Entschuldigung, ist felsenfest davon überzeugt und sagt im Vers 35 noch einmal, ich, nein, ich nicht. Gehen wir doch mal dem Petrus ein bisschen nach. Petrus nach dem Gottesdienst, ich, nein, die anderen. Petrus in Gethsemane, schaut euch mal bitte den Vers 40 an. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Jesus im Gethsemane betet. Er kommt zu seinen Jüngern, findet sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich denke, dass die meisten von uns diese Episode kennen. Das Ganze wiederholt sich zweimal noch in dieser einen Zeit, wo Jesus betet. Dreimal verschläft der, der sagte, ich werde dich nicht allein lassen, den Moment, wo Jesus am meisten die Hilfe gebraucht hätte. Petrus in Gethsemane. Aber gehen wir noch ein bisschen weiter. Wie schaut es aus bei Petrus in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen wird? Bei der Arrestnahme. Es kommt dann eine ganze Gruppe von Soldaten. Das waren nicht nur so 10, 12 Leute, wie auf manchen Bildern. Das waren mehrere hundert. Und dann kommen sie hierher und auf einmal merkt Petrus, oh weia, ich habe es gerade verschlafen. Aber in Vers 51 könnte man sich fast schon hineinsetzen in diese Geschichte. Heißt es hier, und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Wir wissen, dass das Malchus gewesen ist, dieser Knecht. Petrus, was geht in dir vor? Vielleicht Folgendes. Oh, ich habe es ihm versprochen, aber voll verschlafen. Das muss ich irgendwie wieder gut machen. Und das mache ich am besten, wenn ich mein Schwert raushole und ihm zeige, ich rette den Retter der Welt. Weil er es vielleicht selber nicht kann. Entschuldigung, das ist gar nichts im Vergleich von Leonidas 300 gegen Xerxes und seine Heere. Weil bei Leonidas waren es 300, aber hier ist einer gegen 300. Das ist eine Ironie, dass Petrus sein Schwert rausholt. Mit dem Gedanken, ja, wenn Gott nicht hilft, denn schaut, was Jesus sagt. Oder meinst du, Petrus, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicke? Petrus, was geht denn dann in Gedanken vor? Vielleicht, dass Gott verschlafen hat, den Retter der Welt zu retten in dieser Nacht? Ja, dann rette ich halt Israel. Könnte ich mir vorstellen, was ihn gerade da bewegt haben mag. Aber diese heldenhafte Ich-Botschaft von Petrus und diese Selbstsicherheit, die wandelt sich ganz schnell in das, was es eigentlich ist, in tiefe Angst. Denn in dem Moment, wo sie Jesus schnappen, sehen wir in Vers 56, aber das alles ist geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und einer von diesen allen Jüngern ist Petrus. Was für eine Geschichte. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben Petrus gesehen nach dem Gottesdienst, das Abendmahl hat er gerade gehalten. Petrus in Gethsemane verschläft das alles. Bei der Restnahme meint er, dann rette ich halt diese Welt. Und dann Petrus als Nachfolger, nachdem er doch seiner Angst nachgeht. Schaut, was in Vers 58 steht. Petrus aber folgte ihm von Ferne. Die Nachfolge von Petrus wird eine distanzierte Nachfolge. Es wird eine Nachfolge, die eine Distanz zu Jesus aufzeigt. Wenn ihr ein bisschen weitergeht, kommt dann der Höhepunkt von dieser Situation, Vers 69. In Vers 69 steht, Petrus aber saß draußen im Hof. Er sitzt nicht neben Jesus. Die Nachfolge von Petrus ist distanziert und anonym. Und dann kommt eine Situation, die ihn ziemlich in Bedrängnis bringt. Ich würde es mal übersetzen auf Neudeutsch, ein Nobody heißt es in der Geschichte. Eine Magd, eine Sklavin, eine Frau, deren Zeugnis noch nichts wert ist in irgendeinem jüdischen Gerichtsprozess. Es ist eine Frau, die dann sagt, du bist doch auch dabei gewesen. Und Petrus wird in Bedrängnis gebracht durch das Zeugnis einer Person, die eigentlich sonst nicht irgendwie was sagen könnte. Und er sagt, kenne ich nicht, weiß nicht, was du sagst. Er versucht abzulenken, aber der Gruppendruck wird immer höher. Peer Pressure macht sich breit und Petrus fängt an zu verleugnen. Sie erkennen ihn sogar an seiner christlichen Performance. Das Äußere ist alles in Ordnung. Aber das Herz ist weit, weit weg. Und dann fragt man sich, Petrus, du standst vorhin noch im Kreise deiner Jünger und hast gesagt, die anderen, die werden dich verleugnen, ich nicht. Was ist, wenn sich auf einmal die Gruppe bei den Menschen, mit denen du zusammensitzt, sich ändert? Es sind nicht mehr die gleichgesinnten Christen, vielleicht sind es die Menschen, die dir fremd sind. Wie redest du dann über deinen Jesus? Und dann frage ich mich, Petrus, was passiert hier bei dir? Vers 73 und 74. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Ja, er war Galiläer, ja, er hat einen Akzent, so wie auch ihr erkennt, dass ich nicht Österreicher bin. Ich kann es zwar vielleicht versuchen, aber das funktioniert nicht. Und sie erkennen ihn. Und dann kommt das Monster raus. Vers 74, da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und wisst ihr, wenn er hier ein zweites Mal schwört, schwören geht nur im Namen einer Übermacht. Und das Schwören geht nur im Namen Gottes. Petrus beruft sich auf Gott und sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Jesus wird einer unter vielen für Petrus. Und er holt sogar Gottes Beistand dazu, Jesus so weit weg von ihm zu bekommen. Und im selben Moment, wo er das tut, bestätigt er eigentlich das Urteil der religiösen Elite, die Jesus gerade verurteilt. Der letzte Satz aus Vers 74 fasst das alles zusammen. Und alsbald krähte der Hahn. Liebe Kinder, danke, dass ihr uns daran erinnert, dass das ein entscheidender Satz in dieser Geschichte ist. Und deshalb habt ihr auch jetzt das Amen gesagt. Was passiert, wenn der Hahn in deinem Leben kräht? Ich möchte das Ganze jetzt irgendwie greifbar machen für uns heute. Die Geschichte kann man so oft erzählen, wie man will, aber die Frage ist, was bedeutet die Geschichte für uns? Es ist erstaunlich. Wir sitzen heute hier, wir werden in Kürze das Abendmahl erleben, aber wir sehen, die erste Geschichte, in der Menschen dieses Abendmahl zu sich genommen haben, ist in einer Katastrophe geendet im Nachhinein. Du kannst das Brot nehmen, den Kelch nehmen, du kannst das Postludium hören, du kannst das Loblied singen, du kannst nach hinausgehen und Jesus hochheilig versprechen, was auch immer du ihm versprechen willst. Aber es kann sein, dass das der größte Absturz danach deines Lebens wird. Und dass du Jesus nur kurz danach mit Füßen trittst und eigentlich das rauskommt, was tief drin in deinem Leben ist. Alsbald krähte der Hahn, Petrus, wer bist du? Was ist da in deinem Innern los? Und liebe Geschwister, ich möchte das Ganze jetzt mal transparenter machen für uns. Es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Zwischen den Zeilen steckt eine andere Geschichte und ich möchte sie euch sichtbar machen. Und diese Geschichte, da müssen wir nochmal rekapitulieren, beginnt im Vers 33. Schaut nochmal bitte in den Vers 33. Die Geschichte hinter dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, beginnt in Vers 33. Jesus hatte gesagt davor, ihr alle werdet von mir abfallen. Und die Reaktion von Petrus im Vers 33 ist, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Und in unserer deutschen Bibel kommt das nicht wirklich gut raus, aber im Grundtext kommt es gut raus. Denn was Petrus hier sagt ist, die alle werden abfallen. Ich nicht. Weiß jemand von euch, was das Original sagt an der Stelle, wo dort steht, ich nicht? Weiß das jemand, wie dieses Ich im Griechischen heißt? Weiß das jemand? Ja, laut. Ja, genau. Und im Griechischen ist dieses Wort Ego hier hervorgehoben und wird dick unterstrichen, weil es an der Stelle dasteht, wo es steht. Die Geschichte hinter der Geschichte ist eine Geschichte vom menschlichen Ego. Und diesen Faden wollen wir kurz eben nachgehen. Es ist unser, nenne es wie du es willst, unser Herz, unser Ich, unser Ego, was hier eigentlich eine eigene Geschichte spielt hinter der uns so bekannten. Und unser Ich, unser Ego, ich würde sagen, hat vier Eigenschaften. Und ich möchte es illustrieren mit einer Illustration von Tim Keller, der unser Ego mit einem Luftballon illustriert. Und ich brauche jetzt mal zwei Jugendliche hier, die mir kurz helfen, diese zwei Luftballons aufzupusten. Wer mag mir helfen, also einen Luftballon hier mal aufzupusten? Wer kann mir helfen? Ja, wollt ihr kommen? Ja? Super. Vielen Dank. Wir wollen die Predigt ja irgendwie greifbar machen für uns, dass wir verstehen, worum es geht hier. Vielen Dank euch. Und zwar, du knotest den dann zu und du pustest ihn auf, aber knotest nicht zu und ich gebe dir eine Klammer, dann machen wir das zu, dass es dann nicht wegfliegt, ne? Okay, puste mal ruhig auf, dann machen Knoten. Super. Dann halten wir mal schön hoch. Perfekt, warte mal kurz. So. So, da hoffentlich hält das. Ja, es hält. Okay, vielen Dank. Sehr gut. Ich tue den mal hier hin, in der Hoffnung, dass da nichts passiert. So. Okay, ich möchte euch das illustrieren an diesem Luftballon. Unser Ego hat mindestens, wenn nicht mehr, vier Eigenschaften. Und diese Eigenschaften lassen sich vergleichen mit einem Luftballon. Unser Ego ist leer, erstens. Unser Ego ist voller Schmerz. Drittens, unser Ego ist rastlos. Und unser Ego ist viertens zerbrechlich. So wie ein Luftballon. Erstens, unser Ego ist leer wie ein Luftballon. Aufgeblasen, aufgebläht, aber im Innern leer. Als Jesus sagte, ihr werdet alle von mir abfallen, antwortete Petrus, ich nicht. Und er sagte, die anderen. Und in dem Moment, wo er sagt, die anderen, dann urteilte er über die anderen, aber auch über sich. Er sagt, ich bin besser als die anderen. Und was Petrus macht, ist, sein Selbstwert erhöht er auf Kosten anderer Menschen. Petrus trotzt sogar der Vorhersage Jesu, weil Jesus sagte, du wirst mich verraten, dreimal wirst du mich verleugnen. Und Jesus sagt ihm, nö, mach ich nicht. Es kann sogar kommen, dass du, wenn dein Ego sich so aufbläst, dem Wort Jesu keinen Glauben schenkst, so wie Petrus das hier macht. Und dann sehen wir, dass das Problem ein viel größeres ist. Denn es ist nicht nur Petrus, der sagt, ich werde dich nicht verleugnen, sondern es heißt dann hier im Vers 35, das Gleiche sagten auch alle Jünger. Mit anderen Worten, das Problem ist ein Problem von uns Menschen, von uns allen. Du kannst das Brot nehmen, du kannst den Kelch nehmen, du kannst das Lied singen. Aber was Jesus uns jetzt sagt ist, es kann passieren, dass du in deinem inneren Herzen dich so aufgeblasen hast, aber leer bist und dass du weiterhin versuchst, dich selbst zu beweisen und dir selbst zu beweisen, dass du wer bist. Jesus bezeichnet das als Nacht in deinem Leben. Dunkelheit. Aber das ist nur eine Eigenschaft von diesem Luftballon, der innerlich leer ist, auch wenn er sich vielleicht von außen voll anschauen lässt. Es ist noch eine zweite Eigenschaft. Unser Ego ist voller Schmerz. Ein aufgeblasenes Herz verursacht Schmerzen. Stell dir mal vor, dein Knie tut dir weh. Dann doch deshalb, weil mit deinem Knie irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wenn dein Ego plötzlich, dein Herz oder dein Ich irgendwann mal wehtun sollte, dann doch deshalb, weil irgendwas nicht in Ordnung ist mit deinem Ich. Petrus hatte Jesus versprochen, ich werde dich nicht verraten. Dann hat Petrus Jesus aber allein gelassen im Garten. Und dann kommt der Moment, wo Jesus gefangen genommen wird und er setzt das Schwert an und in dem Moment, wo er das Schwert ergreift, könnte ich mir vorstellen, er denkt sich, wenn ich das jetzt nicht wieder gut mache, was ich gerade verbockt habe, wer bin ich denn dann? Wie stehe ich denn dann da? An der Stelle, auch hier, sein Ego, sein Ich ist verletzt. Die Ironie ist einfach, das Ich rettet
den Retter
der Welt. Und das Problem, was wir hier sehen, ist ein Problem von uns Menschen. Wir sind zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Sind beschäftigt über unser Aussehen, beschäftigt mit dem Denken anderer über uns, sind beschäftigt damit, anerkannt zu sein. Ganz ehrlich, unser menschliches Herz ist voller Schmerz, wenn es nicht das bekommt, was es will. Dieses Ego ist nie zufrieden. Es giert nach Aufmerksamkeit. Noch ein dritter Punkt, was mit unserem Herzen nicht stimmt, wenn es wehtut. Unser Ich ist absolut rastlos. Es ist ständig bemüht nach Ansehen, um die Leere zu füllen, die da drinne ist. Schauen wir uns die Geschichte von Petrus an. Unter den Jüngern hat er gesagt, alle fallen ab, ich nicht. Mit anderen Worten, es geht um Konkurrenz. Es geht um die anderen. Und die Konkurrenz führt zum Kern des Stolzes. C.S. Lewis hatte mal in seinem Buch Pardon, ich bin Christ Folgendes gesagt. Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern dass er mehr hat als die anderen. Es geht nicht darum, wie viel du angehäuft hast, sondern um den Vergleich mit anderen Menschen, um immer besser zu sein, immer einen Schritt schneller voran zu sein als die anderen Menschen. Und das wird uns zu einer Rastlosigkeit führen. Schaut euch Petrus an, in dem Moment, wo er hier unter Druck gerät am Kohlenfeuer, grenzt er sich von Jesus ab und spielt sich auf. Habt ihr das gemerkt? Ablenken, schwören, verfluchen. Petrus gründet seine Identität nicht auf Jesus, sondern er gründet seine Identität auf sein Ansehen vor anderen Menschen. Mit anderen Worten, auf gut Deutsch, das heißt, er bastelt einfach an seinem Selbstimage. Und dieses Basteln an unserem Selbstimage, was wir hier bei Petrus finden, ist auch ein Problem von uns. Wir wollen intelligenter sein, wir wollen erfolgreicher sein, wir wollen beliebter sein als andere. Wir haben die Freude daran, anderen überlegen zu sein. Wir spielen uns auf in unseren Peer Groups, durch unseren Job, an unserem Arbeitsplatz. Wir spielen uns auf, um vielleicht auch durch Diäten oder irgendwelchen Lebensstilfragen etwas zu erlangen, was andere vielleicht nicht erlangt haben. Wir spielen uns auf in unseren Machtpositionen über andere. Wir spielen uns auf in unserem Selbstimage. Und kleine Randnotiz, so viele, die ihr Selbstimage aufspielen durch die Social Media, um anderen zu zeigen, dass sie doch einen Schritt weiter voraus sind. Ihr Lieben, das Gefühl der Leere und wie wir diese Leere versuchen auszufüllen durch all diese Dinge, zeigt uns, dass wir innerlich rastlos sind und nicht ankommen. Unser Herz ist wie so ein Luftballon, rastlos. Und jetzt kommt es eigentlich zu dem traurigsten Moment bei diesem Vergleich mit dem Luftballon. Dieser Luftballon, der ist leer, der ist voller Schmerzen, aber er ist auch rastlos. Und das Letzte ist, er ist zerbrechlich. Denn etwas, was aufgeblasen ist, kann platzen. Wir haben gesehen, Petrus, der war im Gottesdienst nach dem Abendmahl. Er hatte versagt im Garten, ist gescheitert durch das Schwert. Er hatte Jesus verlassen, weil er Angst hatte. Er ist ihm gefolgt, aber auf Distanz und war draußen im Hof, danach an der Tür. Und in Vers 75 in dieser Geschichte heißt es, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Luftballon ist an seinem Ende angekommen. Zerbrechlich. Und genauso ist es mit unserem Ego auch. Das Ego kennt nämlich zwei Sackgassen. Und diese Sackgassen sind gefährlich. Entweder fühlen wir uns anderen Menschen überlegen oder wir fühlen uns anderen Menschen gegenüber minderwertig. Und die Gefahr bei beiden Sackgassen ist, dass bei der einen am Ende unser Leben platzt. Und die andere Sackgasse ist, wenn du dich so minderwertig fühlst, dass du nicht mehr weißt, wer du bist, du dich vielleicht am Ende aufgibst. Und du fragst dich, woher weißt du das? Schau in die Bibel. Petrus ist zerbrochen, weil er seinen Luftballon, sein Ich, so weit aufgeblasen hatte, dass es am Ende zerplatzt ist. Und im nächsten Kapitel finden wir die Geschichte von Judas, der am Ende so unten am Leben angekommen war und in sich nichts mehr gesehen hatte, dass er die Hoffnung aufgegeben hat und den Strick genommen hat. Das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Und ich frage mich an der Stelle, Alejandro, was machen wir daraus jetzt? Unser Ego ist nie zufrieden. Es ist wie ein schwarzes Loch, was dich hineinzieht, entweder durch die eine Art oder durch die andere. Und weil wir alle dieses schwarze Loch in unserer Seele haben und die Geschichte, die vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, nicht an Aktualität verloren hat, möchte ich noch ein Wort von Ulrich Beck, einem sehr bekannten Philosophen, zitieren, der Folgendes sagte: Wer im Nebel des eigenen Selbst herumstochert, ist nicht mehr in der Lage zu bemerken, dass diese Einzel-Ich-Haft Massenschicksal ist. Auf Deutsch bedeutet das, dass jeder Einzelne, der vielleicht versucht, sein Selbst, sein Ich irgendwie zu herzustellen, schön zu machen und so weiter. Das ist wie wenn du stocherst im Nebel und du stocherst im Nichts herum. Und dir sollte eigentlich bewusst werden, dass du gefangen bist in dir selbst. Und weißt du, das ist eine Sache, die jeden Menschen betrifft. Das ist das, was er sagt. Wenn ich an dieser Stelle jetzt die Predigt beenden würde, wäre das keine gute Nachricht für uns. Das wäre kein Evangelium. Und meine Aufgabe als Diener des Evangeliums ist es, uns bewusst zu machen, uns einen Spiegel vor Augen zu halten, wo wir stehen. Vor allem, wenn wir heute hierher gehen. Und deswegen gibt es einen zweiten Punkt in meiner Predigt. Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation? Und der zweite Punkt ist ein Lichtblick, der alles verändert. Kann diese Nacht beendet werden? Diese Nacht, die tief im Herzen des Petrus da war? Sein Herz, was so weit weg war von Jesus, obwohl er zu diesem Tisch gegangen war? Ein Lichtblick, der alles verändert. Bitte schaut nochmal mit mir zum Vers 74. Als ich die Predigt ausgearbeitet hatte, habe ich einen Moment gehabt, wie ihr ihn vielleicht auch kennt. Du liest einen Bibeltext jahrelang und auf einmal fällt dir was auf, was du nie gesehen hast. Bin auf die Knie gegangen und habe Jesus dafür gedankt, weil es mir selber die Augen geöffnet hat, wie sonst nie. In Vers 74, ganz am Ende, ist dieser letzte Satz und es heißt dort: Und alsbald krähte der Hahn. Ein Lichtblick, der alles verändert. Wisst ihr, es gibt schon einmal eine Geschichte in der Bibel, wo Gott durch ein Tier einen Menschen aufgerüttelt hat. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, wo das passiert ist. Könnt ihr euch erinnern? Ja, da war ja was. Und auf einmal kam die Stimme raus. Bilam ist fast ausgezuckt. Aber wisst ihr, wenn Gott im Alten Testament sowas machen kann, kann es nicht sein, dass Gott auch im Neuen Testament durch Tiere Menschen aufrütteln will? Und mich hat er aufgerüttelt, als ich plötzlich den Hahn gehört habe, vielleicht in meinem eigenen Leben. Aber hier ist es mir aufgefallen, der Hahn hat einen doppelten Sinn in dieser Geschichte. Das habe ich noch nie davor gesehen. Der Hahn erinnert, erstens, das ist der erste Sinn, er erinnert natürlich Petrus an die Vorhersage, an die Prophetie Jesu: Du wirst mich dreimal verleugnen. Und er erinnert ihn auch an sein erbärmliches Scheitern. Aber der Hahn, liebe Freunde, ist, und das ist der zweite Gedanke, der der Hahn eigentlich ausmacht, der Hahn ist ein Zeichen der Zeit. Ja, Kinder, sagt es ruhig. Amen. Bitte merkt euch das, denn der Hahn ist ein Zeichen der Zeit. Und ich weiß, dass für alle Adventisten jetzt auf einmal so ein bisschen Gehirnchaos entsteht, weil ich für euch ein schon belegtes Wort mit einer ganz anderen Situation nehme. Aber bitte denkt mal nicht an Endzeit und Wiederkunft Jesu. Bitte denkt jetzt mal an den Hahn und seine Bedeutung, warum der um 3 Uhr morgens kräht. Es ist ein Zeichen der Zeit. Und der Hahn markiert, dass die Nacht vorbei ist. Und der Hahn markiert, dass ein neuer Tag beginnt. Und wenn die Evangelienschreiber sagen, dass diese Nacht das widerspiegelt, was im Herzen dieser Jünger sich abgespielt hat, dieses dunkle Loch in deiner Seele, was dich aufsaugt und dein Ego, was dich kaputt macht und wo du am Ende zugrunde gehst und erbärmlich scheitert, dann ist dieser Hahn einer, der dir vor Augen hält, wo du stehst, aber gleichzeitig ist es auch ein Zeichen der Zeit, dass diese dunkle Nacht endlich vorbei ist und ein neuer Tag für dich beginnt. Und ich möchte an dieser Stelle euch diese Frage stellen: Was ist an diesem neuen Tag für Petrus, was dort passiert? Das ist die Geschichte von Matthäus 27. Diese tiefe Herzensnacht, die so dunkel ist für Petrus, geht vorbei. Da, wo er gescheitert ist, wo sein Ego zerplatzt ist und er bitterlich weinte, diese Zeit ist vorbei. Dieser Hahn ist Zeichen des Gerichts, aber ist Zeichen der Hoffnung zugleich. Ein neuer Tag beginnt in ihm, aber wie? 3 Punkte, wie in deinem Leben, nachdem der Hahn in deinem Leben gekräht hat, ein neuer Tag beginnen kann. Der erste Punkt, es ist Jesu Lichtblick. Der zweite Punkt, es ist Jesu Wort. Und der dritte Punkt, es ist Jesu Tod. Es ist Jesu Lichtblick. In Lukas Kapitel 22, Vers 61 steht, dass in dem Moment, wo der Hahn krähte, das sagt nur Lukas, dass Jesus sich umwandte. Und was tat er? Er blickte Jesus an und Petrus an. Er schaute Petrus in die Augen. In unseren dunkelsten Stunden brauchen wir einen Blick auf das, was Jesus für uns getan hat. Je dunkler deine Nacht, umso heller Jesu Lichtblick. Du erkennst zwar, wie schlimm du bist, aber in dem Moment schaust du auf Jesus Christus und siehst, er gibt dich nicht auf. Ich möchte dir an diesem Morgen sagen, wie tief du auch gefallen bist. Ein Blick von Jesus genügt, ein einziger, um dich zu heilen von deinem Ego, was sich so aufgeblasen hat und was so schmerzt und so rastlos ist, an dem du zerbrichst. Ein Blick von Jesus reicht und deswegen möchte ich dir eins sagen und Mut geben. Halte Blickkontakt zu ihm. Das war das Einzige, was Petrus in dem Moment rausgeholfen hatte. Halte Blickkontakt. Morgens, mittags, abends und selbst in dunkler Nacht, wenn du nicht mehr weiter weißt. Das ist vielleicht ein Stoßgebet, das ist vielleicht ein Schrei im Himmel, das ist vielleicht eine Meditation, das ist vielleicht ein Brief, den du in dein Tagebuch schreibst. Halte Blickkontakt. Zweitens, wie kann aus deiner Nacht ein neuer Tag werden? Jesu Wort. In Vers 75 stand, als der Hahn krähte, da dachte Petrus an das Wort von Jesus, was er ihm gesagt hatte. Jesus hatte ganz am Anfang gesagt, Petrus, du wirst mich 3-mal verleugnen. Du wirst Ärgernis nehmen, du wirst vor mir weglaufen, du wirst mehr an dich selbst denken. Aber wisst ihr, bei unserem Text zur Predigt hatte ich auch den 32er noch reingenommen, weil Jesus hatte gesagt, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Jesus macht dir bewusst, wo du stehst, in deiner tiefen Zerbrochenheit. Und gleichzeitig sagt er dir, ich sterbe für dich, ich gebe dir neues Leben, ich stehe auf. Ich gehe dir voraus. Petrus hatte das Evangelium zwar gehört, aber es war nicht in sein Herz gefallen. Bis zu dieser schrecklichen Erfahrung. Er weinte bitterlich und dieses Weinen wandelt dein Herz zur Reue und es führt dich zu einer tiefen Demut. Habt ihr gewusst, dass Petrus seine Bekehrung, diese schreckliche Erfahrung in seinem Leben aufgearbeitet hat? Im 2. Petrusbrief arbeitet er genau diese Erfahrung auf. Und wiederum, ich weiß, wir Adventisten, wir belegen den Text mit einer Endzeitschau und haben ein ganz anderes Verständnis von dem Text. Aber wenn du 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 im Zusammenhang liest mit dem, was wir gerade hier gehört haben, dann wirst du sehen, dass der Vers das Bekehrungsereignis von Petrus gewesen ist. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 sagt er nämlich, wie aus der dunklen Nacht seines Lebens ein neuer Tag werden konnte. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das sagt Petrus nicht einfach so, weil es eine nette Theologie ist. Das war seine Lebenserfahrung in dieser Nacht und an diesem neuen Morgen. Und die Vorhersage von Jesus war, du wirst mich verleugnen, aber ich werde vor dir hergehen. Das war seine Prophezeiung für ihn ausgesprochen. Er sagte, wir tun gut dran, wenn wir auf die Vorhersagen Jesu in unserem Leben achten. Er sagt, wenn du darauf achtest, dann ist das wie ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, in seiner dunklen Nacht, wo er so verlassen war, bis der Hahn krähte und ein neuer Morgenstern in seinem Herzen aufgegangen war. Es ist ein Bekehrungsereignis gewesen. Und es war das Wort Jesu. Deshalb, ihr Lieben, wenn du möchtest, dass deine dunkle Nacht sich ändert und wandelt, hab ein Wort Jesu Christi zur Hand. Halte Blickkontakt, hab ein Wort Jesu dabei, auswendig, inwendig oder wie auch immer, wendig, wende es so viel du willst. Und der dritte Gedanke, wie deine Nacht zum Tag wird, es ist Jesu Tod. In Matthäus Kapitel 26 wandelt die dunkelste Stunde von Petrus sich zu einem neuen Tag, aber der neue Tag wandelt das Licht Jesu Christi in den dunkelsten Moment seines Lebens. Das ist das Geheimnis aller biblischen Rätsel. Wie kann es einen Gott geben, der liebevoll und gerecht zugleich ist? Schau dir Matthäus 27 an, dort findest du die Antwort. Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit Petrus nicht von Gott verlassen wird, wurde ein anderer von seinem Vater verlassen. Damit Petrus sich nicht hoffnungslos aufgibt wie Judas, gab ein anderer sich in den ewigen Tod. Damit Petrus nicht den Fluch Gottes für sein beispielloses Versagen erleiden muss, nahm ein anderer den Fluch des Gesetzes auf sich, als er am Holz hing. Damit Petrus in seiner dunkelsten Nacht den Lebenssinn nicht verliert, ging ein anderer in die absolute Dunkelheit der Weltgeschichte. Damit Petrus nicht am Tiefpunkt seines Lebens zerbricht, erniedrigte sich ein anderer, zerbricht und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Es ist Jesu Tod, der das Dunkel deines Lebens zu einem neuen Tag erwachen lässt. Ich schließe ab, ihr Lieben. Wenn der Hahn in deinem Leben kräht und er dich vielleicht in deinen Tiefpunkten erreicht, denk immer daran, es gibt einen Neuanfang. Jesus verwandelt deine Tiefpunkte in Höhepunkte. Aber denk immer daran, es hat ihn alles gekostet. Vielleicht fragst du dich, Jesus, warum? Warum hast du das getan? Es ist seine Liebe und Gerechtigkeit, denn er wird zerbrochen an deiner Stadt. Wenn der Hahn in deinem Leben kräht, und du dich selbst verurteilst und du dir vielleicht die Frage stellst, wohin dich der Irrweg deines eigenen Egos mal wieder hingebracht hat. Wenn du die Leere in deinem Herzen spürst, die Schmerzen, deine Rastlosigkeit und deine Zerbrochenheit, denke immer daran, dass der Hahn auch ein Neuanfang ist. Schau deshalb auf das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. So wird deine dunkelste Nacht zum helllichten Tag. Halte Blickkontakt, hab ein Wort Jesu und schau auf das, was er am Kreuz für dich heute getan hat. In dieser Gesinnung lade ich euch alle ein, dass wir heute mit Jesus zu Tisch gehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.